Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, Menschen mit Gottesdiensterfahrung kennen sich aus und wissen deshalb ungefähr, was sie in Gottesdiensten erwartet. Dazu gehören auch Bibellesungen. Wir haben alle Erfahrungen, was für Bibellesungen da ungefähr vorkommen. Aus dem Alten Testament kommen Psalmen oder Geschichten oder ein Prophetenwort. Aus dem Neuen Testament, aus den Briefen, meistens einen Abschnitt, bei dem es gut wäre, man würde ihn 3 oder 4 Mal lesen, damit man ihn auch versteht. Und aus den Evangelien eine Geschichte aus dem Leben Jesu. In der Wirklichkeit ist die Bibel aber noch ein bisschen bunter und vielfältiger und wunderbarer als das, was wir in den Gottesdiensten oft erleben und hören. Seit dem ersten Advent 2018 gibt es eine neue Ordnung der gottesdienstlichen Texte und Lesungen. Und in dieser neuen Ordnung ist diese Vielfalt ein bisschen stärker repräsentiert. Auch der heutige Predigttext aus dem Alten Testament wurde bisher in Gottesdiensten nicht bepredigt. Es ist ein poetischer, wunderbarer, aber ich finde auch etwas schräger Text aus dem Buch der Sprüche. Es geht darin um die Weisheit. Im Alten Orient und im Alten Testament wurde mit Weisheit alles das bezeichnet, was als Regeln die Welt ordnet. Weisheit bedeutet, hinter allem, was man sieht und vor allem hinter allem, was funktioniert, steht eine weise Ordnung. Manche Texte beschreiben diese Ordnung, andere sind Regeln, die wir so etwas wie die Zusammenfassung von Hausverstand vielleicht nennen würden. Die Weisheit sagt immer, es lohnt sich, auf die Weisheit zu hören, denn wer die Regeln beachtet, dem geht es gut. Wer die Ordnungen durchbricht und die Weisheit missachtet, dem geht es schlecht. Ja, das Chaos, das alles bestimmende Chaos bricht durch. Die Weisheit gab es nicht nur in Israel, sondern im gesamten Alten Orient. Es gibt zum Beispiel ägyptische Weisheitssprüche, die fast wortgleich sind mit den Sprüchen aus der Bibel. Das kann man ungefähr mit unseren modernen Sprichwörtern vergleichen, die es ja auch unter Umständen in verschiedenen Ländern oder Sprachen gibt. Die altorientalische Weisheit war im Prinzip religiös neutral. Sie war selbsterklärend und hat keine religiöse Instanz gebraucht. Auch das, wie bei den modernen Sprichwörtern, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, braucht keinen Gott. Das beweist sich meistens von selbst. Auch in der Bibel gibt es viele Weisheitssprüche, die ganz ohne Gott auskommen. Zum Beispiel, wer im Sommer sammelt, der ist klug. Wer aber in der Ernte schläft, wird zu Schanden. Nun, das ist logisch auch ohne Gott. Genauso stimmt dieses bekannte, weisheitliche, große weisheitliche Gedicht, alles hat seine Zeit, wo kapitellang immer über die verschiedenen Dinge gesprochen wird. Auch das ist eine Lebensweisheit. Relativ spät ist es dann geschehen, dass die biblische Weisheit mit Gott in Verbindung gebracht wurde. Im Sprüchebuch, ein biblisches Buch, wurde ein ganzer 9 Kapitel langer Abschnitt vorangesetzt, wo gesagt wurde, diese Weisheit, die jetzt kommt, hat übrigens mit Gott zu tun. Der Programmsatz lautet, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Also man fürchtet Gott und das ist der Beginn, der Weisheit zu folgen. Die Weisheit wurde nachträglich zur Sache Gottes gemacht, ja, wir würden vielleicht etwas despektierlich sagen, getauft, nachträglich. Die wunderbaren, logischen, ermahnenden Sprüche und Gedanken wurden mit Gott in Verbindung gebracht. Also so als würde man ihnen etwas mehr Gewicht geben wollen, indem man sagt, das kommt übrigens von Gott. Gestern bei der Vorstellung zum Bischof hat Michael Kalupka einen Zettel mit lauter Luther-Zitaten dabei gehabt, dass wenn er also bei etwas gefragt wurde, er immer ein passendes Luther-Zitat hat, um dann seinem Argument mehr Gewicht zu geben. Der heutige Predigttext treibt diese nachträgliche Zuschreibung der Weisheit zu Gott noch auf die Spitze, denn die Weisheit selbst tritt auf als Person und spricht. Sie sagt, ich war von Anfang an da bei Gott, noch vor der Schöpfung der Erde. Darum richtet euch nach mir, der wunderbaren, weisen, schönen, fröhlichen Weisheit. Ich lese aus dem Buch der Sprüche im 8. Kapitel. Die Weisheit spricht: Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln war ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Zucht und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Liebe Schwestern und Brüder, ich mag ja die Weisheitsliteratur an sich schon gerne. Das Sprüchebuch ist eine Ansammlung von wunderbaren Lebensweisheiten, oft sogar humorvoll. Wenn man nur kurz zum Bibellesen Zeit hat, lohnt es sich da reinzuschauen. Da kann man schon auf ein, zwei Versen eine wunderbare Botschaft für den Tag mitnehmen. Die Begeisterung dafür steigert sich noch durch die poetische Idee dieser Stelle. Die Weisheit selbst spielt vor Gott und war eine Freude für ihn. Man freut sich fast für Gott, dass er vor Schöpfung von Menschen und allem anderen nicht einsam war und dass er bei der Schöpfung eine angenehme, fröhliche Gesellschaft darin hatte. Wie wunderbar. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Weisheit so auftritt, hat schon Züge der Präpotenz. Es ist ziemlich extrem zu sagen, ich bin älter als alles andere. Damit sagt sie ja auch, niemand kennt Gott so gut, wie ich ihn kenne. Und darum stimmt alles, was ich sage, Bescheidenheit sieht anders aus. Man möchte ja fast sagen, Weisheit, du hast das gar nicht nötig, du bist doch weise genug. Wer muss denn mit solchen Behauptungen auftreten? Aber weil die Sprüche so gut sind und die poetische Idee so schön, kann man sagen, sei es drum, wir lieben die Weisheit trotzdem. Liebe Gemeinde, so wie die Weisheit ist und so wie die Weisheit sich verhält, kennen wir das heute immer noch, und zwar von Orgeln. Ja, genau wie die Weisheit sind Orgeln toll. Orgeln sind als Instrumente faszinierend, Individuen mit eigenem Charakter und doch alle ähnlich, weil der Ton immer entsteht, indem Wind durch eine Pfeife geht. Hunderte, Jahrtausende von Pfeifen, gespielt von einer kleinen Schaltzentrale aus. Die höchsten und tiefsten Töne, die lautesten und zartesten Klänge. Für viele Gemeinden der wertvollste Gegenstand, den sie haben. Orgeln wecken Emotionen, Gemeinden lieben sie und sind stolz auf sie. Sie sind bereit, Geld dafür auszugeben. Ich beglückwünsche diese Pfarrgemeinde, dass ihr den Mut hattet, eine Pfeifenorgel anzuschaffen. Umgekehrt rufen Orgeln auch Trauer hervor. Manche Menschen in Vöcklermarkt waren traurig, dass diese Orgel weggegangen ist. Zum Glück ist Friede geschaffen mit der Pfarrgemeinde Timmelkamp. Das war ja von Anfang an so. Auch Orgelmusik ist wunderbar. Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte spiegeln sich in der Orgelmusik. Wie die Weisheit haben auch Orgeln mit Gott zu tun, auch wenn das Instrument an sich ja noch nicht göttlich ist. Orgelklänge sind ja ein physikalisches Phänomen und dadurch noch nicht religiös. So ist dennoch klar, seit Jahrhunderten spielen in unzähligen Kirchen Orgeln zu Gottes Ehre. Sie begleiten Menschen beim gesungenen Lobpreis, beim Gebet. Sie geben den Takt und den Ton des Gottesdienstes vor. Orgeln erzählen von der gewaltigen Größe und Herrlichkeit Gottes und flüstern Gottes sanften Trost in unsere Ohren. Alles das stimmt. Und doch sind Orgeln auch wie die Weisheit völlig unbescheiden. So wie die Weisheit tun die Orgeln so, als wären sie schon immer da gewesen. Orgeln behaupten, sie wären das Zeichen der wahren und echten Tradition, ja, teilweise, je nachdem, mit welchen Fans man spricht, sogar des rechten Glaubens. Orgeln und ihre Fans tun so, als wären nur sie die Vertreterinnen der guten und ernsthaften Kirchenmusik. Alle anderen Instrumente, besonders die modernen, sind weniger wert. Nur Orgelmusik und der Gemeindegesang, der von der Orgel begleitet wird, sind gut. Alles andere sind unwürdige Gitarrenlieder oder sonst etwas. Dabei hätten Orgeln das doch gar nicht nötig. Natürlich sind sie schon lange da. Wenn man in unseren Breiten Orgeln hört, kann man fast automatisch wissen, da ist Christentum drin. Die Kirchen in Europa hören sich seit Jahrhunderten nach Orgeln an. Und es stimmt, Orgeln sind wichtig, sie können viel. Ich singe selbst gern zu Orgeln. Sie hätte diese Unbescheidenheit gar nicht nötig. Und sie stimmt auch nicht ganz, denn Orgeln sind nicht das Ein und Alles. Es gab ja Jahrhunderte des Christentums ohne sie. Und mit mancher modernen Musik, also mit Pop, kommen Orgeln auch nicht ganz so gut zurecht. Orgeln könnten anderer Musik auch durchaus einen Wert und ihre Berechtigung zugestehen. Und ohne kundige Menschen wären Orgeln sowieso nichts. Es braucht immer Leute, die diese Orgeln gut bedienen können und die mit dieser konkreten Orgel dann auch auskommen. Darum wäre Bescheidenheit vielleicht für die Orgeln auch ganz gut, selbst wenn wir sie sehr lieben. Also, lasst uns an diesem Vormittag Gott für die Weisheit und für die Orgeln und ganz konkret für diese neue Traisner Pfeifenorgel danken. Beide begleiten das Leben und den Glauben, die Weisheit als Lehrmeisterin, was gut und was sinnvoll ist. Die Orgel begleitet uns, indem sie uns hilft zu singen und dadurch im Gebet unseren Glauben auch singend zu leben und zu vertiefen. Beide helfen, Gott näher zu kommen und ihn zu verstehen. Möge die neue Orgel diese Gemeinde zu schönen Gottesdiensten inspirieren mit begeistertem Gotteslob. Genießt es. Seht es der Weisheit und der Orgel nach, wenn sie manchmal ein bisschen unbescheiden sind. Aber behaltet im Kopf, wie groß Gott ist, dass es sich immer lohnt, ihn auf verschiedenen Wegen zu suchen, mit verschiedenen biblischen Texten und mit der großen, bunten Vielfalt der Musik. Gott segne diese Gemeinde und Gott höre die gesungenen Gebete, die von der Orgel ab diesem Tag begleitet werden. Amen. Thank you.